gemacht haben. Und ich habe ja mit dir immer mal wieder im Kontakt, also sehr begeistert von dem, wie du Christian vom Abbeten. Du bist Senior Vice President von der Bosch Unit Home and Garden, wie ich es noch richtig weiß. Wichtig ist, dass wir alle gemeinsam unterwegs sind mit dem Herrn, aber es ist auch schön zu sehen, wo dich der Herr hingestellt hat und welche Herausforderungen du bei dem Christsein am Arbeitsplatz auch hast. Jetzt übergebe ich gerne an dich. Am Schluss wird dann der Ilias von deinem Truck die Moderation übernehmen. Ich weiß nicht, wie stabil das noch bei mir hier ist. Aber ich danke euch allen, dass ihr euch eingeklinkt habt. Und jetzt übergebe ich an dich.
Ja, wunderbar. Vielen Dank, Jakob. Und ja, vielen Dank. Ja, liebe Geschwister im Herrn, dass ihr euch heute die Zeit nehmt und dass ihr Geduld haben werdet mit mir, wenn ich jetzt ja, versuche, die nächste halbe Stunde mit der Hilfe unseres ja, Herrn und Heilandes Jesus Christus euch etwas zuzusprechen, was euch hoffentlich ermutigt und zurüstet für unseren Alltag als Christen in der Arbeit. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich will es nur wirklich kurz vorstellen. Also ich bin Thomas Bader, ich bin gebürtig aus München, bin seit mehr als 30 Jahren bei der Bosch-Gruppe, war lange Zeit in München tätig, bin sehr viel im Ausland gewesen, habe einen guten Teil meines Lebens in Italien verbracht, aber auch in Brasilien und in Portugal. Und ja, bin verheiratet, habe eine Tochter, die 18 Jahre ist, die sehr gläubig ist, Gott sei Dank. Und habe einen Hund und unter der Woche wohne ich in Stuttgart-Vaihingen und bin tätig bei Bosch hier im Bereich Power Tools in der Business Unit Home and, oder Outdoor Garden heißt sie mittlerweile. Wir haben uns umstrukturiert zum 1. April und da habe ich das Vergnügen, diese kleine Business Unit leiten zu dürfen. Ja, wie komme ich überhaupt dazu, über Evangelisation am Arbeitsplatz zu sprechen. Das war mir jetzt nicht zwangsläufig in die Wiege gelegt, vielleicht ganz kurz auch zu meinem Glaubensweg. Ich bin in einem Elternhaus aufgewachsen, was an sich christlich geprägt war, aber den christlichen Glauben nicht besonders vermittelt hat. Also meine Eltern, für sie war es immer klar, es gibt einen Gott, der behütet uns und das war es aber, viel mehr nicht. Also keine kirchliche Sozialisierung, wir sind nicht in Gottesdienst gegangen, wir hatten keine Gemeinschaft, wir haben nichts in der Bibel gelesen und das war eigentlich nur das Bewusstsein, es gibt einen Gott und das war's. Und das war nicht ausreichend, um mich zum christlichen Glauben zu bringen und ich bin dann aufgewachsen eher in der Sünde, also mit viel auch Ausschweifungen in der Jugend und vielen Dingen, die mich eher von Gott weggebracht haben. Trotzdem verlief aber mein Leben eigentlich recht normal. Also ich habe dann studiert, bin dann relativ schnell zu Bosch gekommen und habe da meinen Weg gemacht. Habe dann lange Zeit in Mailand gewohnt und ja, und irgendwann, und es lief eigentlich alles super. Und irgendwann bin ich dann habe ich dann auch geheiratet, seit ich 25 war, habe ich mit meiner Frau eine Beziehung gehabt, die war erst getrennt, weil ich in Mailand war und sie in Deutschland. Irgendwann haben wir geheiratet, es war eigentlich alles wunderbar. Das ganze Leben war für mich so, dass ich gesagt habe, das ist toll, dass ich so ein Glückspilz bin und habe zwar immer gesehen, dass auch in meinem Umfeld viele Dinge passieren, die ja eigentlich mir hätten sagen müssen, es ist nicht alles hier auf dieser Welt, Freunde von mir, die plötzlich krank geworden sind, gestorben sind, andere haben Unfälle gehabt, sind auch gestorben, ich hatte Selbstmorde um mich herum, also ich war eigentlich in einem Umfeld, wo mir immer der Herr gesagt hat, pass auf, das kann morgen zu Ende sein. Und ich war dann auch immer sehr betroffen und habe gesagt, oh, ist ja furchtbar, da ist jetzt meine gute Freundin mit einem Autounfall gestorben und vorgestern haben wir noch gefeiert. Und dann war ich fürchterlich betroffen, auch mit Freunden. Und als dann so die Betroffenheit abklang, haben wir gesagt, und was machen wir nächstes Wochenende? Ja, Mountainbiken in den Alpen. Und dann war es schon wieder vergessen. So lief mein Leben, hedonistisch, egoistisch, materiell und immer mit dem Bewusstsein, bei mir läuft sowieso alles gut. Und ja, dann habe ich irgendwann mit meiner Frau, war das mit dem Kinderkriegen nicht so einfach und einige Jahre, wo das nicht geklappt hat, aus Gründen, die jetzt zu weit führen, aber irgendwann klappte es dann. Und dann war eigentlich unser Glück perfekt, weil ich dann gesagt habe, Mensch, ich war zur damaligen Zeit in Portugal, habe da die Geschäfte für die BSH damals, also Bosch Siemens Hausgeräte geführt, in Lissabon leben, Landeschef sein, tolle Frau an der Seite, portugiesische Freunde, jetzt ist unser langjähriger Kinderwunsch erfüllt worden. Also es lief alles perfekt und ich habe gesagt, Mann, ich bin eigentlich, ja, es ist eigentlich super, dass ich so ein Glückspilz bin. Es läuft bei mir sozusagen. Und ich bin nicht eine Sekunde lang auf die Idee gekommen, irgendeinem imaginären Gott für all diesen Segen zu danken. Ich habe nur gesagt, ich bin ein Glückspilz, aber wo das Glück herkommt, da habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Man kann so beschränkt sein im Leben, das geht wirklich. Wenn ihr verstockte Leute in eurem Umfeld habt, die wo ihr sagt, das gibt's doch gar nicht, wie kann die so verbrettert sein, dann ruft mich an. Also ich bin verbretterter, als die jemals sein können. Und habe dann überhaupt keine Anstalten gemacht, auch nur in irgendeiner Weise dann darüber nachzudenken. Es lief einfach alles super. So, und dann geschah es, und das mache ich jetzt kurz, dann geschah es an einem Sommertag, dass meine Frau war im fünften Monat schwanger. Und dann ist meine Frau von einer Sekunde auf die andere gestorben. In meinen Armen. Plötzlicher Herztod. Im fünften Monat schwanger. Frau weg, Kind weg. Das ganze Leben lag komplett in Scherben. Und jetzt muss ich dazu sagen, dieses ganze Umfeld, wie meine Frau gestorben ist, das war so vorbereitet mit Träumen vorher, mit Umständen. Es war gar nicht zwangsläufig, dass sie in meinen Armen starb, sondern eigentlich wäre, wenn alles normal gelaufen wäre, wäre sie nicht, hätte sie irgendwo tot aufgefunden. Aber so hat es wirklich daher geführt, dass sie in meinen Armen gestorben ist und so weiter. Und es war so eine Regie dabei, dass mir das während dieser ganzen tragischen Momente, habe ich gedacht, boah, da gibt's einen Regisseur, das kann gar nicht anders sein. Und dann wollte es der Zufall auch, dass mein Vater bei mir war, in dem Moment, wo das passiert ist. Und mein Vater hat dann einen Satz gesagt, und der hat mein Leben verändert. Wie gesagt, gläubiger Mann, hat mir aber nie seinen Glauben vermittelt. Ich weiß bis heute nicht, warum. Und der hat dann gesagt, was hier passiert ist, ist klar Gottes Wille. Gott hat einen anderen Plan mit dir. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst entweder seinen Willen akzeptieren, oder aber du kannst in die Rebellion gehen und dann wirst du kaputt gehen. Dann wird dein Leben nicht mehr ganz werden. Du wirst dann Probleme kriegen, du wirst unglücklich werden, du hast ein Alkoholproblem, wie auch immer. Insofern. Jetzt kann man natürlich sagen, Trost sieht jetzt erst schon mal anders aus. Weil du bist in dieser Situation, dass der einer sagt, ja klar, Gottes Wille, zack, zack, entscheide dich. Das muss man respektieren. Ich habe auch gesagt, Papa, also Empathie ist irgendwie anders definiert, ja, also nicht so. Aber und mein Vater ist ein extrem empathischer Mensch, muss man sagen. Der ist ausgesprochen liebevoll. Ich habe das Glück, so einen Papa zu haben. Aber in dem Moment war er total unempathisch. Und ich glaube, das war das Wirken des Heiligen Geistes, weil genau diesen Schuss vor dem Bug habe ich gebraucht. Und als er das gesagt hat, du musst dich entscheiden, habe ich dann tatsächlich an dem gleichen Abend zum Herrn gerufen und habe gesagt, okay, es scheint dich zu geben. Du hast mir mein komplettes Leben kaputt gehauen, und zwar von A bis Z. Und ergo war das wohl nicht dein Plan, du musst einen anderen Plan haben, zeige mir den Plan und ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen, ich glaube, dass es dich gibt, Jesus Christus, ich will dir nachfolgen. Das habe ich gesagt, dass einer, der noch 5 Stunden vorher Witze gemacht hat über betende Christen. Ich habe immer so eine Geste gemacht, wenn ich gesehen habe, dass Leute beten, dann habe ich immer so die Ärmel hochgekrempelt, dann habe ich gesagt, ihr sollt nicht so machen, sondern ihr sollt so machen. Ja, nicht rumsitzen und beten, sondern anpacken, ja, ein Stier bei den Hörnern packen, das war mal mein Lieblingsspruch. Und der Herr hat mich so klein mit Hut gemacht und hat mir gezeigt, was er von meinem ganzen Glückspilzthema und Hedonismus und sonst was denkt. Und von dem Zeitpunkt an bin ich ihm tatsächlich nachgefolgt und jetzt könnte ich den ganzen restlichen Nachmittag mit euch sprechen, was der Herr in meinem Leben gewirkt hat. Aber ich glaube, jeder von euch hat hundertprozentig Geschichten, die wahrscheinlich auch viel, viel dramatischer oder viel, viel, viel begreiflicher noch sind als meine. Aber ich kann euch sagen, der Herr hat mich an jedem einzelnen Tag geführt. Und wenn ihr so wollt, das hat bei mir allerdings noch Jahre gedauert. Man glaubt es nicht, aber es hat Jahre gedauert, bis ich mich als wiedergeboren bezeichnen konnte, weil ich nämlich den gleichen Fehler gemacht habe wie mein Vater. Kein Gebet, keine Gemeinschaft, kein Gottes Wort, nicht Bibel lesen. Also die 3 Gs haben gefehlt. Und der Herr in seiner unfassbaren Geduld hat es aber noch so geführt, dass ich über die Gemeinschaft, ich kam dann über Umstände in die Landeskirche, die eigentlich geistlicher eher, sag mal, nicht tiefgehend ist, sondern die eher, sag mal, Wert legt auf Kultur und solche Dinge. Ich weiß jetzt nicht, aber der Herr hat mit der Landeskirche trotzdem was angefangen, weil ich habe dann Kindergottesdienste gemacht. Auf die Weise musste ich dann die Bibel lesen, weil die Geschwister mir gesagt haben, naja, also du hast zwar keine Ahnung von der Bibel, aber wenn wir über den barmherzigen Samariter sprechen, im Kindergottesdienst, dann müsstest du freundlicherweise schon Lukas 11 lesen. Und mir war die Bibel zu langweilig. Ich habe gesagt, naja, ich habe eine Beziehung zu Jesus, ich brauche keine Bibel. Ja? Also verrückt eigentlich an. Und der Herr hat dann wirklich in einer Geduld gesagt, ich krieg dich dann schon noch so weit, wie ich dich haben will, und hat dann eben mich da hineingeführt. Dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Am Anfang fürchterlich langweilig. Ich habe gesagt, was ist denn das für ein langweiliges Buch? Das überlege ich ja kaum und so weiter. Und irgendwann, da war ich dann persönlich auch in der Krise nochmal, da hat mir der Herr wirklich eine Krise geschickt, das weiß ich heute. Und dann habe ich Trost in der Bibel gesucht. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich doch mal wissen, ob die Bibel mir neben den Kindergottesdienstgeschichten tatsächlich Trost und Hilfe bietet. Und ich weiß heute noch, wie ich in meinem Zimmer war, nachts Römerbrief gelesen habe. Und da habe ich gesagt, ich bin ja komplett unerrettet gewesen bis heute. Ich habe gar nicht begriffen, dass ich ein Sünder bin. Dass ich ja vor Gott gar nicht gerecht werden kann. Meine Liebe zu Jesus hin oder her. Mich hat ja alles an Jesus interessiert, außer sein Kreuzesopfer. Und das wurde mir dann so klar, dass ich in dem Moment, es hat mich getroffen wie ein Blitz. Und dann habe ich gesagt, das ist ja total wichtig. Nicht nur, dass einer sagt, ja, Jesus ist total super, zu cooler Typ so ungefähr. Sondern nein, dass wir uns ihm komplett hingeben, dass wir erkennen, dass wir ohne ihn verloren sind. Dass sein Opfer für uns das Eigentliche ist, worum es geht im Leben. Und nicht nur irgendeine Sympathie zu einem vielleicht auch imaginären Jesus. Und das hat mich dann tatsächlich verändert. Und von dem Zeitpunkt an bin ich dann aktiv geworden, habe gesagt, die Botschaft, die ist ja so super, die muss jeder wissen. Und kannte mich immer noch wenig in der Bibel aus, aber was ich wusste, Jesus ist für meine Sünden gestorben, und das habe ich dann gleich am nächsten Tag dann erzählt. Bin natürlich dann theologisch erstmal zerlegt worden und so weiter, aber das war mir egal. Und habe dann wirklich viele, viele Etappen durchgemacht. Ich bin dann zum Beispiel Mitglied bei den Gideons geworden. Dann habe ich auch die Gemeinde letztendlich gewechselt. Ich bin jetzt in der freien evangelischen Gemeinde, wo ich auch Predigtdienste mache, wo ich also sehr viel für den Herrn auch unterwegs bin. Und irgendwann war das dann auch so, dass mein Dienst in München beendet war und die Firma mir ein Angebot gemacht hat, wo ich gedacht habe, naja, das Angebot ist eigentlich, eigentlich total super. Da wäre ich nochmal ins Ausland gegangen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht eine Anfechtung ist. Das wäre ein wirklich toller Job gewesen. Im Ausland extrem gut bezahlt, alles perfekt. Meine Frau, die hat schon gesagt, oh, super, wir wohnen dann in der Schweiz am See und hat sich das schon ausgemalt und so weiter. Und mir kamen zunehmend Bedenken und dann bin ich ins Gebet mit dem Herrn und habe gesagt, Herr, wenn es nicht dein Wille ist, dass ich das mache, ich glaube, der Job verdirbt mich, der bringt mich weg von dir, dann mach die Tür bitte zu. Aber mach sie so zu, dass auch ich in meiner beschränkten Art, du weißt, wie beschränkt ich bin und wie verstockt und wie leider nicht ausreichend schlau, dass ich es kapiere, dass ich weiß, welche Tür dann zugeht. Das habe ich am Sonntagabend gebetet. Am Montagmorgen um 9 ruft die Personalabteilung aus Stuttgart-Schillerhöhe an und sagt, ja, Sie, Herr Bader, also es ist uns jetzt echt unangenehm, aber der Bereichsvorstand, der sollte eigentlich am letzten Freitag ihre Berufung da in die Schweiz bestätigen. Und jetzt haben die in der letzten Sekunde einen anderen Kandidaten aus dem Zylinder herausgezogen. Und den wollen sie haben unbedingt. Ich kann es mir nicht erklären. Und also mir furchtbar peinlich. Und ich bitte Sie um Verständnis. Und das hat Sie jetzt wahrscheinlich in München sehr beunruhigt alles. Und Sie haben schon Vorbereitungen und so weiter. Und ich habe zu dem gesagt, ach Sie, kein Problem. Überhaupt kein Thema. Und dann weiß ich heute noch, der hat mich angeguckt als wäre ich der letzte Volldepp, wie man auf Bayerisch sagt. So nach dem Motto, was? Wir bieten dem einen Traumjob an, der sagt mir ah, und der sagt, ja, kein Thema. Und dann hat er wahrscheinlich gedacht, okay, wer so doof ist, der war wahrscheinlich auch für den Job nicht geeignet. Und dann war es aber so, tatsächlich, dann kam der, ich habe dann dem Herrn gesagt, zeig mir, wie es weitergehen soll, du führst mich. Und dann kam tatsächlich ein weiterer Job, der mich dann, oder ein weiteres Angebot, und das hat mich dann nach Leinfelden geführt. Da habe ich viel dem Herrn vorgetragen, im Gebet, und das hat er dann gesegnet. Da ist alle Türen sind aufgegangen. Das war wie wenn ich auf einem Tablett von München nach Leinfelden getragen würde. Und da habe ich mich dann vorgestellt in einem Town Hall als der neue Chef. Und weiß heute noch, dann stehe ich da so vor, was ich, 250 Leuten oder wie viel es waren. Es war vor Corona, also große Präsenzveranstaltung. Und dann haben die gesagt, ja, kannst du dir vorstellen und sagst halt ein bisschen, wo du herkommst und dies und das. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, okay, kann ich. Bin jetzt zwar ein bisschen schüchtern, wie ihr vielleicht auch merkt, aber ich gehe dann trotzdem hoch und sag dann was. Und dann habe ich so gesagt, ja, hin und her, BSH, Marketing, Vertrieb, bla bla, verheiratet, eine Tochter, Hund, spielt Golf in der Freizeit. Und dann sehe ich in dem Moment einen jungen Kollegen, der in der Menge stand und der sehr offen ein viel größeres Kreuz getragen hat als ich hier. Und dann dachte ich, das ist ein Zeichen. Der Herr will hier was anderes haben. Und dann habe ich gesagt, ja, und übrigens, was ich noch sagen wollte, also Golf ist natürlich das eine, aber ich bin eigentlich in meiner Freizeit überwiegend in der Kirche aktiv und mache da dies und das, mache Jugendarbeit und solche Sachen. Und das solltet ihr auch wissen. Also ich bin Christ. Und die meisten haben halt dann geguckt, wie man dann so guckt, ja, nach dem Motto, ja, okay, ansonsten ist er hoffentlich normal. Haben aber da jetzt nicht irgendwie, war kein Thema. Und dann bin ich nach dieser Veranstaltung, kamen dann welche auf mich zu und haben dann gesagt, kann man das nochmal genau verstehen, was du in der Kirche machst? Und dann habe ich gesagt, ja, könnt ihr schon, genau. Und so. Und dann wollten sie wissen, wie mein Verhältnis ist zu Jesus Christus. Und dann habe ich gesagt, Jesus Christus ist für mich das Ein und Alles, das ist das Zentrum meines Lebens. Um ihn dreht sich all mein Tun, all mein Denken, all mein Sein. Von ihm bin ich abhängig. Er hat mich erlöst, er hat mich gerettet und so weiter. Und dann haben die gesagt, Halleluja, preis den Herrn. Wir haben jetzt hier schon seit langem für den gläubigen Chef gebetet und hier bist du. Und dann, also gerade, dass wir uns nicht in Tränen in den Armen dann lagen, das hat gerade noch gefehlt. Und dann waren wir am nächsten Dienstag der Folgewoche, war ich dann erstmalig in dem Gebetskreis, der damals nur aus ein paar Leuten bestand. Drei, vier, fünf Leute waren da immer anwesend und war also gar nicht so viel, sagen wir mal, Beteiligung. Und wir haben dann wirklich regelmäßig gebetet und gesagt, Mensch, wenn der Herr solche Gebete erhört, dann erhört er noch ganz andere Gebete. Dann macht er noch ganz andere Dinge, dann wirkt er Wunder in der Firma. Und wir sind dann über Corona-Zeiten und über alle möglichen, wir sind jetzt gewachsen auf, ich glaube, formal sind über 60 Leute dabei. Und wir sind zum Teil in dem Besteuerungsraum 20, 25, 30 Christen, sodass der Besteuerungsraum gar nicht mehr ausreicht. Und wachsen wirklich kontinuierlich dazu, über viel Gebet, über die Verherrlichung des Herrn. Und ich habe immer den Eindruck, wir schließen jedes Gebet mit dem Vater Unser ab. Also jedes Gebetstreffen. Und ich habe immer den Eindruck, Vater unser beten, dann wackeln hier wirklich in diesem Gebäude die Wände. Und und es ist einfach so wunderbar zu hören, was da her wirkt und das mitzukriegen. Und ich glaube, und das ist auch ein bisschen die Botschaft, die ich bringen will, wir haben ja oftmals den Eindruck, wir sind gute Christen, wenn wir in die Arbeit gehen und da gute Qualität abliefern. Ich meine, ihr arbeitet bei Daimler-Benz. Ich habe eure Produkte auch lang genug erfahren dürfen. Das Top-Thema ist Qualität. Ja. Ihr stellt ein Produkt her, was einfach von der Qualität her komplett unangreifbar ist. Bosch hat das ähnliche Verständnis. Also wir wollen Qualität abliefern, ja, in unserem Selbstverständnis. Und Gott auch. Wenn man sich überlegt, er hat in der Schöpfungsgeschichte bei jedem Tag, sagt immer, und Gott sah, dass es gut war. Er hat sich seine Schöpfung angesehen und hat gesagt, okay, bei uns sagt man in unserem Produktentwicklungsprozess Quality Gate, ja, QG1, QG2 und so weiter. Und Gott hat 7 oder 6 Quality Gates gemacht und er hat jedes Mal einen Check gemacht. Also Gott ist der größte Qualitätsprüfer, den es gibt. Passt sehr gut, glaube ich, zu unseren Firmenkulturen auch. Also er will, dass wir einen guten Job machen, aber wenn wir uns überlegen, wir verbringen 50% unserer wachen Zeit mit Kollegen am Arbeitsplatz. Und ich glaube, jeder von uns würde sofort als Christ sagen, ja, wenn ich da irgendwelche Missionsgeschichten, Missionare, die vielleicht aus euren Gemeinden ausgesendet werden, oder ihr kriegt Newsletter von Open Doors oder Ähnlichem, dann würde ich sagen, ja, lass uns für die Missionare beten. Lass uns für die beten, die in schwierigen Situationen sind und so und so fort. Und es ist alles richtig, wir müssen für diese Menschen beten, völlig klar. Aber haben wir jemals schon für jemanden gebetet, der in der Arbeit sich vorgenommen hat, ich will hier meine ganze Abteilung mit Jesus Christus bekannt machen? Sicherlich schon, ich will es jetzt gar nicht in Abrede stellen. Aber ich will euch ermutigen, dass wir für die Evangelisation am Arbeitsplatz genauso beten, wie wir das für die Missionare tun würden, weil ich glaube, dass unser Job hier in diesem Land, in unseren Unternehmen genauso wichtig ist, wie die Aufgabe, die uns daher stellt, wenn wir das Evangelium anderen Menschen bringen. Weil vergessen wir doch eins nicht, Deutschland ist ein heidnisches Land geworden. Deutschland hat sich wahnsinnig von Gott abgewendet. Es gibt ganz wenige, die ihn wirklich noch an der reinen Botschaft festhalten, und die werden zunehmend ja auch bedrängt. Ja, wir wissen das alles. Ja, die ganze Diskussion mit der UNO-Konferenz in München, fürchterliche Hetze jetzt entstanden und so weiter, ganz angefochten. Ich glaube, unser Aufgabenbereich ist hier, und wir haben einen evangelistischen Dienst vor uns, der, ja, ich glaube, den wir wirklich im Gebet dem Herrn immer wieder vortragen müssen und um Segen bitten müssen, um Weisheit, um Geduld, um Liebe, dass wir unseren Kolleginnen und unseren Kollegen auch die Botschaft in Liebe bringen, aber die Wahrheit nicht verschweigen dabei. Und wenn man sich überlegt, ja, ich habe das auch oft auch gedacht in meinem privaten Umfeld, ich bin auch zum Beispiel einmal im Monat mit einem Büchertisch unterwegs in Pasing. Und da sind alle möglichen Leute kommen da. Ja, da kommen viele auch mit Migrationshintergrund aus Osteuropa, viele, aber auch viele Muslime. Und wir versuchen immer, mit den Menschen liebevoll ins Gespräch zu kommen. Ja, dass wir ihnen sagen, oh, du bist aus Syrien, aus Afghanistan, was hast du erlebt und so weiter. Wir wollen eine kleine Beziehung aufbauen, und dann wollen wir ihnen das Evangelium bringen. Also dieser Beziehungsaufbau, der ist ganz, ganz wichtig, weil wir sagen ja nicht, hallo, ich bin der Thomas und Jesus ist für dich am Kreuz gestorben, und wenn du es nicht glaubst, kommst du in die Hölle. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, sondern wir wollen immer natürlich weise vorgehen. Diese ganzen Beziehungen, die wir aufbauen wollen, wenn wir irgendwas evangelisieren, die haben wir aber in der Arbeit schon. Weil da sind wir mit Leuten unterwegs, da wissen wir wahrscheinlich, wie die Kinder in der Schule sind, ob sie gut drauf sind, wenn der VfB gut oder weniger gut gespielt hat, weil wir wissen, okay, Fußball ist ein Thema und solche Dinge mehr. Wir wissen so vieles und können uns darauf basieren. Und ich glaube, dass der Herr große Freude daran hat, wenn wir diese bereits bestehenden Beziehungen immer mehr auch nutzen. Und ich kann nur auch vielleicht nochmal kurz ein eigenes Zeugnis: letztes Jahr war es bei mir so, da war ich im Prinzip im Begriff, dass die Firma mich rausnimmt, weil sie neue Besetzungen haben wollten, und da wusste ich ein gutes halbes Jahr eigentlich nicht am Montag, ob ich am Freitag noch in der Firma bin. Und ich habe alles in die Hände des Herrn gelegt. Es war für mich eine wunderschöne Zeit, beruflich natürlich nicht, ja klar, aber geistig war das ein großer Gewinn, diese Zeit, weil ich so nah dem Herrn war. Ich wusste immer, Herr, wenn es dein Wille ist, dass ich am Freitag noch in dieser Firma bin, dann wunderbar. Wenn nicht, dann mache ich was anderes. Ich habe ihm allerdings gesagt, und zwar ein bisschen unverschämt wahrscheinlich, ich habe ihm gesagt, du musst aber wissen, wenn ich rausgehe vom Bosch, dann werde ich nicht wieder in die Industrie gehen. Ich werde nicht woanders mich bewerben, sondern ich werde dann irgendwas anderes machen. Ich werde dann vielleicht dann nur noch mehr auf der Straße sein und das Evangelium verbreiten. Aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Aber ich sage, nur wenn es sein kann, bitte nicht in irgendein doofes Projekt machen, wo ich abgeschoben werde. Das würde ich ungern machen, in irgendeinem Kabuff sitzen, wo keiner um mich herum ist, weil ich brauche Menschen um mich herum. Und dann hat er das geführt, dass ich jetzt hier in diese Business Unit reinkam, aber wirklich auf den letzten Drücker. Er hat mich ein halbes Jahr lang baumeln lassen, sodass ich lange Zeit der Ungewissheit hatte. Und viele Kollegen haben dann um mich herum gesagt, ja, wieso lässt du das eigentlich mit dir machen? Eskaliert es doch, bring es doch mal ein bisschen hier auf die Konfrontation, dann machen sie dir ein Angebot Und dann kannst du erstmal ein paar Jahre dann eben immer noch gucken, was du willst, aber wieso lässt du das alles mit mir machen? Und das waren alles Gelegenheiten, die der Herr mir gegeben hat, auf dem Silbertablett serviert, wo ich das Evangelium bezeugen konnte, wo ich gesagt habe, ja, ich kann dir erzählen, nimm dir 5 Minuten Zeit, ich spendiere dir einen Cappuccino und dann sage ich dir, warum ich mir das alles bieten lasse und worauf es von mir ankommt im Leben und worauf nicht. Und ich habe selten so viel Gelegenheit gehabt, zu evangelisieren und wirklich die Botschaft zu verbreiten, als da. Jetzt sage ich nicht, dass sich die alle bekehrt haben. Da hat sich keiner bekehrt, natürlich. Ja. Aber es war wirklich schön zu sehen, wie der Herr diese Gelegenheit nutzt, um sein Wort auszustreuen. Und der Samen ist gelegt und wer weiß, was der Herr noch draus macht. Und ja, und so lief es. Aber eine Geschichte muss ich noch erzählen. Ich weiß, wir sind ein bisschen knapp mit der Zeit, aber weil sie so schön ist, erzähle ich sie euch. Und weil sie auch mit mir im Raum hier sitzt, würde ich das sehr gerne erzählen. Ich hatte in meiner alten Funktion eine gläubige Assistentin. Und mit der habe ich jeden einzelnen den Tag im Gebet begonnen. Nochmal die ganzen Themen, die anstanden, dem Herrn vorgelegt, dafür gebetet. Und es war wunderbar. Und dann war ja dieser Wechsel. Und also neuer Job, neue Rolle, neue Assistentin. Und ich habe das, wie gesagt, alles verstanden. Ich wusste, Mensch, der Herr will das, weil er einfach dann ein Turbo haben will, dass sein Wort ein bisschen beschleunigt ausgestreut wird in der Firma. Und wir hatten auch für diese Business Unit, wo ich jetzt bin, immer gebetet. Da war keiner nämlich im Gebetskreis. Wir haben immer den Herrn gesagt, kannst du nicht da auch eine Erweckung verursachen, dass wir da mehr Geschwister kriegen aus dieser Unit? Wir wollen auch von da Geschwister haben. Ja, und da bin ich als erstes mal dahingegangen. Da haben die gesagt, ja, so wollten wir es jetzt nicht haben. Wir wollten nicht, dass es so erhört wird, dass du da weggehst jetzt von uns. Aber ich habe gesagt, naja, das ist immer so, wir beten für Dinge und sagen, Herr, ich habe einen super Plan. Und der Plan ist wie folgt. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du den bitte segnen? Nein. Der Herr, so bete ich mittlerweile gar nicht mehr, sondern ich sage, dein Wille geschehe, nicht meiner. Und lass ich nur deinen Willen einfach erkennen. Und meine tollen Superpläne, die lasse ich da, wo sie sind, nämlich in der Schublade und kehre sie gar nicht mehr raus. Auf jeden Fall war dann dieser Wechsel und ich hatte erstmal keine gläubige Assistentin mehr. Und dann habe ich gesagt, Herr, alles super, ich begreife alles, aber es war einfach so schön. Den Tag im Gebet zu beginnen, kannst du mir das nicht hier auch schenken? Und ich glaube, 2, 3 Tage später sagt dann meine Assistentin, du sag mal, da gibt es so einen Termin. Und der Anlass war, ich muss es ihm später erzählen, weil er ist jetzt hier im Call drin, der Titus George, mein ganz lieber Bruder aus Coimbatore in Indien. Und er war der Anlass, er lacht auch, hi, hi Titus, so great to have you here. Und weil er nämlich einen Termin eingestellt hat für den indischen Gebetskreis, wo ich auch schon mal eine Andacht gemacht habe. Und der kam meiner Assistentin komisch vor, weil ich mit Indien nichts zu tun habe. Und dann hat sie gesagt, ja, was ist denn das für ein Termin? Ja, das ist ein indischer Termin. Und sagt sie, ja, ist das sowas Ähnliches wie der andere Gebetskreis, wo du da bist? Und da habe ich gesagt, woher weißt du, dass das ein Gebetskreis ist? Weil der heißt nicht so. Ja, bei euch steht ja auch Sternstunde und nicht Gebetskreis Daimler oder Mercedes. Und da habe ich gesagt, ja, das ist ein Gebetskreis, aber woher weißt du davon? Ja, da ist sie mal aufmerksam gemacht worden und so weiter. Und dann kam raus, sie ist auf dem Glaubensweg. Sie ist gerade im Begriff, ihr Leben neu zu sortieren und sich mit dem Herrn auseinanderzusetzen. Und dann habe ich gesagt, du sag mal, glaubst du an Zufälle? Ja, eigentlich nicht. Also ich nämlich auch nicht. Das war kein Zufall, dass ich dann Chef wurde. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, was daraus rauskam. Wir haben jeden Morgen eine Andacht, jeden Morgen Gebet, jeden Morgen lesen wir die Losung. Es ist einfach wunderbar. Und der Herr hat mir auch das geschenkt. Er hat gesagt, okay, du wolltest es haben, ich schenke es dir. Und ja, und damit möchte ich schließen. Jetzt haben wir ein bisschen über der Zeit. Ich habe euch ja gesagt, ihr müsst Geduld mitnehmen, wir haben am Anfang. Aber ich bin einfach so überwältigt über die ganzen Dinge, die der Herr wirkt. Und es gibt nichts, was er nicht kann. Ihm ist alles möglich. Er kann uns jeden Wunsch erfüllen. Und er hat Großes vor. Er hat Großes vor mit euch. Er hat Großes vor mit uns hier bei Bosch. Und ja, und wir sind, denke ich, alle berufen, uns von ihm leiten und führen zu lassen. Und wer immer behauptet, das Leben mit Gott ist langweilig, der hat es noch nicht begriffen. Das ist gar nicht langweilig. Ja. Ja, damit möchte ich enden, sonst überziehen wir es noch weiter. Und möchte euch danken für eure Aufmerksamkeit, für die Gelegenheit, dass ich hier sein darf. Und ja, und ich wünsche euch wirklich Gottes reichen, reichen Segen für eure Firma, für euch persönlich, für eure Familien, für all diejenigen, denen ihr das Evangelium schon gebracht habt oder